in diesen Handlungsfeldern dafür sorgen, sehr früh dafür sorgen, die richtige Frage zu stellen. Die richtige Frage ist, wie gelingt es uns, sehr früh eindeutige, sichtbare Erfolge in diesen Handlungsfeldern zu erzeugen?
Lieber Holger, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SNP Leader Talks.
Danke, Gordi. Es ist mir eine Freude, mit dir hier zu sitzen und zu reden.
Wir haben ja schon extrem viele Gäste gehabt. Du gehörst jetzt zu den Top 3 Gästen, die über 3 Millionen Bücher verkauft haben. Ja, das heißt, du führst das Ranking sozusagen an mit deinen Fabelgeschichten. Und das ist wirklich eine Leistung. Und Holger, das ist ja insofern sehr spannend. Du hast die ja mit John Kotter geschrieben.
Ja.
Und es geht um Change Management und um die Führung. Was für mich total faszinierend war, wir haben in unserer Firma ein relativ junges Team. Das heißt, wir rekrutieren sehr, sehr viele Leute direkt von der Uni. Das heißt, ich meine, ich gehöre jetzt mit 45 Jahren schon zu einem alten Eisen bei uns. Viele Menschen sind relativ jung und es gibt eine klare Tendenz, dass die jungen Menschen, die jetzt, sagen wir, 26, 27, 28 alt ist, die kennen Kotter und dich nicht. Das ist für mich war total interessant, dass Leading Change und alles, was darauf aufgebaut wurde, in der jungen Generation nicht mehr bekannt ist und anscheinend nicht mehr gelehrt wird. Hast du das auch jetzt feststellen können?
Kann ich so nicht bestätigen, weil man klar, wenn du das auf die Weltbevölkerung umrechnest, sind selbst 2 oder 3 Millionen natürlich ein sehr, sehr überschaubarer Prozentsatz. Aber eben unabhängig davon, ich glaube schlichtweg, Menschen sind heute auf dieses Thema Veränderung und wie gehe ich damit um und wie steuere ich mich und wie kann ich Einfluss auf andere nehmen, ziemlich unvorbereitet insgesamt. Ja. Und vielleicht ist das Thema Change Management auch wirklich als Headline keine glückliche, weil die ist nicht sehr attraktiv. Das ist vielleicht auch der Hintergrund. Und trotzdem begegnet mir immer wieder Situationen, wo ich das Buch irgendwo sehe, bei jemandem auf dem Tisch oder auf dem Regal oder ungefragt, als es passiert schon. Im Zweifelsfall, hilf einfach ein bisschen nach in deinem Team und leg's mal ein bisschen aus, irgendwo da in der Nähe von der Cafeteria und dann wirst du sehen, die Magie dieser kleinen Geschichte mit ihren Bildern, die wird schon wirken.
Ich bin ja überzeugt, Holger, das war ja auch der Grund, warum ich dich sehr gerne eingeladen hatte. Nur ich dachte, dass ich ja eine unglaubliche Euphorie entfache, indem ich erzähle, mit wem ich spreche demnächst. Und die Leute haben mich immer so angeschaut. Okay, die Jungen, das heißt, die Leute mit 33, 35, sie kannten alle, sowohl die Bücher wie auch den John Kotter und ich. Ja. Aber die Generation drunter, das war irgendwie null. Da war ich, wow, tja. Was lehrt man zurzeit an den Unis? Ja,
das weiß ich auch nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, Georgi.
Okay. Aber gut, warum denkst du, dass das Thema oder der Titel Change Management so ungünstig ist? Weil die Menschen einfach die Veränderungen nicht mögen?
Also zum einen natürlich, jetzt das trifft auf deine Studenten jetzt nicht zu. Aber wenn so ein Begriff lange genug draußen ist, dann ist er ja, dann ist er gefüllt mit Erfahrung. Und die Erfahrungen, die Menschen mit Change Management machen, sind nicht zwingend vorteilhaft. Also da gibt es durchaus sehr, sehr gestreute Erfahrungen. Das heißt, weißt du, so ein Begriff, der wird irgendwann, ist ja einfach gefüllt. Okay, Change Management, das ist, da machen wir einen Workshop, da hängen ein paar Poster auf. Und dann gibt es eine Kommunikationskampagne und dann gibt es noch ein PMO, das dann guckt, dass die ganzen Sachen funktionieren. Und der eigentliche Kern des Menschenbewegens zur Mitgestaltung, Ermutigung, Befähigen, sogar selbst nur schlichtweg die Frage stellen, die Frage beantworten, wie kann jemand helfen, der helfen möchte. Das findet zu wenig statt. Also das, was ich als Führung bezeichne. Bei auftretenden Schwierigkeiten dennoch den Menschen ermutigen, weiterzumachen. Die immer wieder auch diesen Sinn, warum tun wir das, auch diesen Zusammenhalt zu stärken. Das ist aus meiner Sicht der begrenzende Faktor, nicht das Repertoire des Changeman.
Okay. Was dir sehr, sehr gut gelungen ist, in der Fabelerzählung Unser Eisberg schmilzt, die Change-Prozesse über eine Pinguinenkolonie, die in einer Not sind und der Eisberg sozusagen, denen unter den Pfötchen wegschmilzt, so aufzugreifen, dass du auch von Kott und von dir so gelebtes Change-Modell sehr, sehr gut rübergebracht hast. Da jetzt viele Leute Kott tatsächlich dich vielleicht nicht gelesen haben, wäre es vielleicht möglich, dass du das kurz erläuterst. Es ist ja ein klares, achtstufiges Modell, das sehr, sehr gute Change-Perspektive aufgreift, prozessual auf jeden Fall. Vielleicht könntest du das kurz erläutern, damit wir die, vor allem die jungen Menschen
abholen. So, also die 3-Minuten-Version des 8-Stufen-Modells.
Okay. Das kannst du ja auch 7 Minuten haben. Das ist ja spannend genug.
Das ist ja schon eine kleine Herausforderung. Die nehme ich jetzt mal einfach an. Weißt du, was der größte, es gibt zwei große Erschwernisse, Hindernisse, Schwierigkeiten bei dem ganzen Thema, wenn wir wirklich Menschen bewegen wollen, etwas anderes zu tun, mit wem sie es tun, was sie tun, wo sie es tun, manchmal sogar wofür sie es tun. Das eine ist die fehlende Klarheit, um was es hier eigentlich geht. Selbst in dieser Geschichte, in der der Eisberg spielst, anhand der Hauptprotagonist oder einer der wesentlichen Protagonisten ist ja Fred, der beobachtet sein Umfeld. Und er sieht, naja, da war vorher noch Eis, jetzt ist gerade keins mehr, da hat es schon irgendwelche Risse. Da passiert was. Nur von den 268 Pinguinen auf der Eisscholle, haben das 267 mal nicht mitgekriegt. Dieser Prozess ist teilweise so langsam, dass man das eben wirklich sich gar nicht wahrnimmt. So, und unsere Geschichte beginnt natürlich mit der Bedrohung, wie die meisten Veränderungsgeschichten, ehrlich gesagt. Es gibt seltene Momente, wo jemand in meiner großen Vision aufwacht und den Menschen an eine neue Sonne führen möchte. Meistens ist die Krise die Mutter der Veränderung. Aber ich habe von den zwei wichtigsten Hindernissen gesprochen. Das eine ist klar die fehlende Klarheit. Das zweite, und das ist das, worum aus meiner Sicht die 8 Schritte trotz aller eine gewisse Zeitlosigkeit, ist diese Überforderung, die wir oft erleben, dass die Liste der Dinge, die wir jetzt tun könnten, denken, sie tun müssten, und den Dingen, die wir realistisch jetzt wirklich angehen können, mit den Ressourcen, mit der Zeit, mit den Menschen, die wir zur Verfügung haben, ein gigantisches Mismatch ist. Also frag die Gruppe, was sollten wir machen, um diese Veränderung, die schreiben dir 4 Flipcharts vor. Nur 4 Flipcharts kann kein Mensch machen. So, und jetzt kommen wir zu den 8 Schritten. Das hat jetzt allerdings schon mal 2 Minuten gebraucht.
Entschuldige, so. Thema.
Gut, nein. Der Punkt ist, diese 8 Schritte, oder ich nenne sie eigentlich inzwischen eher Handlungsfelder, die haben eine gewisse Logik, die bauen aufeinander auf im Sinne von geben einander Richtung und geben dem jeweils nächsten Handlungsfeld eine Energie. Und der Kern, das Kernhandlungsfeld in jeder Veränderung ist es, den Sinn für die Dringlichkeit des Anliegens zu wecken und auch später aufrechtzuerhalten. Was ich damit meine ist, wenn du alle Menschen, die auf dieser Eisscholle oder auf deinem Eisberg umlaufen, mal einfach in einem 4-Quadranten Modell anschaust, das vom guten alten Stephen Covey kommt eigentlich, nämlich sehr wichtig, jetzt dringlich. Ich nenne es sehr wichtig, sofort handeln Fenster. Da gibt es die drei anderen, völlig trivial, bräuchtest du gar nicht machen, keine Frage, warum du überhaupt da was tust, aber Menschen tun Dinge, die weder wichtig noch dringlich sind. Und zwar fast 30% ihres Tages. Das ist verdammt viel. Forschungsergebnis vom Corbyn Institute. 30% der Zeit verbringen wir mit Dingen, die weder für uns noch für das Team irgendwie einen Fortschritt produzieren. Und die auch nicht einmal jetzt dran werden. Schlimmstens Fall Social Media, bla 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 bla. So. Und da gibt es Dinge, auf die wir täglich reagieren. Das sind die Dinge, die sind dringend und die sind in gewisser Weise, die kommen von anderen und wir reagieren drauf. Das ist denen wichtig, aber uns vielleicht nicht. So, aber im Kern geht es darum, dieses Fenster sofort, sehr wichtig und sofort handeln, ist A, sehr klein und B, sehr umkämpft. Wenn du es dir also nicht gelingt, in dieses Fenster mit deinem Anliegen bei vielen Menschen zu ausreichend vielen Menschen zu kommen, das nenne ich den Sinn für Dringlichkeit weg null erhalten, dann hast du einfach es sehr, sehr schwer. Also, zentrales Handlungsfeld, Sinn für die Dringlichkeit. Welche oder?
Holger, wenn ich das aufgreife, ich meine, Sense of Urgency ist inzwischen von euch richtig präsent. Das hört man immer wieder, das ist nicht da, das muss geschaffen werden. Ich meine, das probateste Mittel dabei ist natürlich das Spiel mit der Angst. Ja, weil Angst ist ja der beste Treiber, um die
Not. Ja, das bereut inzwischen mein guter John schon lange, dass er da mit seiner Burning-Plattform da rumgelaufen. Er hat mir selber gesagt, er bereut es. Es ist etwas komischerweise, manche Dinge hat man nicht im Griff, was letztendlich in diesen Boden fällt und dann irgendwo fest verankert ist. Die zwei größten Feinde der Dringlichkeit sind Angst und Selbstgefälligkeit. So. Und wer mit der Angst spielt, der wird merken, dass Menschen sich dann manchmal ganz, ganz seltsam verhalten. Weißt du, wenn du dieses Bild der Plattform ist ja klar, also wenn ich die Chance habe, entweder wenn ich nichts mache, werde ich gegrillt. Und meine Alternative ist, von der Plattform in super kaltes Wasser zu springen. Dann werden die Menschen sehr seltsam in ihren Verhaltensweisen. Ne? Und hilft gar nichts. So, Angst hilft nicht. So, was denn und wie dann? Ja? Und in dieser, und am Anfang braucht es halt den Mut, eine Bedrohung tatsächlich anzusprechen, ohne vielleicht schon die Lösung dafür zu haben. Viele haben den Mut nicht. Oder sehen ihre Aufgabe darin, dafür werde ich jetzt bezahlt. Okay, meine Aufgabe ist hier Bedrohung, ich, kleines Team, wir arbeiten jetzt eine Lösung aus, wie wir damit umgehen und gehen dann mit unserer Lösung raus und fragen uns, warum kommt da nicht irgendwie eine tolle Reaktion, weil die Leute das Problem noch gar nicht anerkannt haben. Und eine Lösung für ein nicht existierendes Problem in Menschen löst keine Energie auf. Oder aus. So. Aber du hast recht, mich hier zu pausieren, weil dieser Sinn für Dringlichkeit ist A, der meist missverstandenste und am wenigsten fokussiert bearbeitetes Handlungsfeld in diesem 8-Schritte-Modell. Aber gehen wir weiter. Das zweite Handlungsfeld ist natürlich, du brauchst ein Team, eine Gruppe von Menschen. In großen Settings brauchst du sogar eine Architektur von solchen Teams. Es sind mehrere, die es auf sich nehmen, Menschen zusammenzubringen für diese Richtung. Die es auf sich nehmen, dann auch zu konkretisieren, wo wollen wir denn hin? Was ist eigentlich das Zielbild? Die viel kommunizieren, um Menschen zusammenzubringen, um das zu auch zu wollen. Und später, wenn es dann richtig losgeht, natürlich ihren Einfluss, ihre Power, ihre Macht, ihre Vernetztheit nutzen, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen für andere, die frustrierend sein können. Also im Kern diese Leitungskoalition erstellt für diese Veränderung ein Zielbild und die Wege dahin. Idealerweise noch nicht im Detail dieser Workstreams Projekt Punkt 3, 4, 1, 2, 3 ein bisschen Raum lassen für Menschen mitzugestalten, ist das sehr, sehr hilfreich.
Holger, das ist ja immer wieder die Frage, wie sehr ist das führungsorientiert? Sind das nur Führungskräfte oder ist das wirklich gut durchmischt, dass du auch Leistungsträger aus unterschiedlichsten Ebenen mitnimmst?
Ja, okay, das ist schon mal super. Toller Hinweis. Ich nehme manche Dinge für selbstverständlich, die eben gerade nicht so selbstverständlich sind, weil ich sie halt immer top so habe. Du hast diese Spannung zwischen dem Tagesgeschäft und der Zukunftsarbeit in jeder dieser Veränderungen. Und für das Tagesgeschäft hast du eine Architektur gepflanzt, die besteht aus vielen Jobs und die hat Hierarchien und die und weißt du was, die geht ja nicht weg. Die geht ja nicht weg. Und die Idee, das gesamte Führungsteam ist jetzt quasi automatisch auch das Team für die Zukunftsarbeit, ist ein sehr trügerischer Gedanke. Weil man denkt, ja, man muss ja alle mitnehmen und jeder hat eine Rolle und führt uns in seltensten Fällen wirklich zu einer starken Leitungskoalition. Das ist der Punkt. Das heißt, diese Leitungskoalition für die Veränderung, da brauche ich, klar, ich brauche Managementkompetenz. Auch die Kompetenz, Dinge zu ordnen, zu messen, zu kontrollieren. Machen wir uns was vor oder haben wir Zahlen, die uns sagen, wir machen Fortschritt und so weiter. Wir haben komplexe, teilweise sehr komplexe Vorhaben, IT, da brauche ich gut viel Management drin. Aber ich brauche eben auch dieses Führungselement. Ich brauche Fachwissen zu dem, wenn die Veränderung damit besteht, wie kommen wir von einer Folge, wir folgen der Digitalisierung, aber in unserem Geschäftsmodell, wir sind immer irgendwie gefühlt einen Schritt hin und dran, wir müssen jetzt mal ein bisschen nach vorne kommen. Dann brauche ich auch dazu Fachwissen. Brauche ich viel Fachwissen. Und dann brauche ich diese Vernetzung in die Mannschaft. Ich brauche jemanden, der so ein bisschen so der Vertrauensanker ist, um das wichtigste Hindernis oder häufiges Hindernis ist natürlich, dass die Menschen zwar die Sache verstehen, aber den Menschen, die Veränderung treiben, nicht in ihren Motiven trauen. Trauen im Sinne von, die kümmern sich auch um meine Zukunft. Also ich brauche durchaus auch in seiner Leitungskoalition wirklich den Buddy in unserer Geschichte, dem ambitionslos, nett, empathisch, ein wunderbarer Geschichtenerzähler, den Menschen einfach vertrauen, dass er sich um ihr Schicksal auch kümmert, nicht nur ums Geschäft.
Damit hebst du, glaube ich, auch die Bedeutung des Vertrauens massiv hervor, weil ohne Vertrauen gibt es keinen nachhaltigen Change.
Es wird echt mühsam, sage ich mal so. Es gibt schlechten Change, es gibt mühsamen Change und es gibt auch irgendwie Dinge, wo man das Gefühl hat, wow, das fließt, da ist Energie von genug Menschen da. Und genug ist eben nie alle. Weißt du, ich erlebe so häufig, dass Menschen ein bisschen frustriert sind und sagen, wow, jetzt habe ich da eine Rede gehalten. Es haben ja nur 20 Leute danach gefragt, wie sie helfen können. 20, das ist verdammt viel. Mach dir nichts vor. Es geht immer zu jeder Phase darum, ausreichend Menschen zu finden, die anderen etwas vormachen, damit die es dann glauben und nachmachen. Wie viele Leute seid ihr denn? Wie viele Leute seid ihr da?
107.
107?
Ja.
Super Zahl, siehst du? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel was ganz Großes anfangen wollt, ja, sagt, okay, wir sind hier, wir gehen jetzt dahin. Vielleicht sogar ohne Not, aber wir sehen der Bedarf an dem, was wir tun, der Unterstützungsbedarf in der Verwaltung, in der Wirtschaft, die Veränderungsaufgaben zu bewältigen, ist so groß, ja, wir könnten viel mehr. Und du wächst den Hunger. Und du beginnst diese Geschichte zu erzählen. Und wenn dir dann aber, am Anfang, wenn dich 10 Leute fragen, ey, geil, Eberledua, wie kann ich denn da helfen? Da bist du schon mal einen ganz großen Schritt weiter.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das, was du im, das Erdmädchenprinzip in dem anderen Buch erläutert hast, das ist der Unterschied zwischen, sagen wir, Management und Leadership, was auch immer wieder angegriffen wird als grundsätzliche Differenz oder Unterscheidung zwischen dem bewährten und traditionellen und dem neuen, disruptiven zu unterscheiden. Ja. Und das ist auch eine Herausforderung für jeden, das auszubalancieren, und weil das Bewährte treibt dich manchmal und das Neue ist eine Einsichtssache, ja.
Georgi, die Schwerkraft dessen, wenn du einen Betrieb hast, ja, der ist komplex, der muss geordnet sein. Das ist eine Problemgenerationsmaschine jeden Tag. Musst du Probleme lösen und die kannst du nur, indem du halt wirklich systematisch mit Planung, Organisieren, Messen, Kontrollieren, Probleme lösen, blablabla, bis zum nächsten Tag fängst du wieder an. Ich glaube, da ist einfach so viel Gravitation drin, vor allem es ist ja kurzfristig. Weißt du, Veränderungen sind ja meistens okay um die Ecke. Und wenn du die Wahl hast zwischen einem schreienden Kunden ein Problem zu lösen oder 2 Stunden darauf zu bringen, die überlegen, wie könnten wir unser Produktportfolio, dann kann ich dir sagen, welches Problem oder welche Herausforderung vordringlich bearbeitet wird.
Absolut.
Das ist doch logisch. Das ist so eine Strategie im Prinzip, aber nicht die ganze, es geht um das Veränderungszielbild. Also wir reden hier nicht über Corporate Vision Machine. Es geht letztendlich darum zu sagen, für diese Veränderung, was ist das Zielbild? Was ist die Spannung zwischen dem, was heute existiert und dem, was möglich ist, wenn wir uns zusammenfinden? Und wenn wir diese und diese Wege beschreiten. So. Dafür musst du dann im zweiten Schritt natürlich quasi nochmal richtig tief in die Kommunikation gehen, um dafür Einverständnis und Zustimmung, idealerweise für Hilfsbereitschaft zu sorgen. Und auch hier vielleicht nochmal der Hinweis. Sehr häufig gehen Menschen oder Führungsteams dann in die Kommunikation, hinterlassen eine Mannschaft, die vielleicht sagt, ja, ist gut, finde ich okay, aber haben kein Fenster aufgemacht, helfen zu können. Und diese Kommunikationsaufgabe, nämlich, ist das erste Fenster, wo Führungsteams Angebote der Unterstützung abgeben, sagen. Wisst ihr was? Das ist jetzt viel für kurze Zeit. Wer möchte helfen, dass wir zu diesem Thema im Dialog bleiben? Peer-to-peer. Wir wissen, wie wertvoll das ist. Andere Formate nutzen. Lockere, Lunchtime Learns und bla, bla, bla. Kreative Poster in der Geschichte, ja. Dass es halt nicht nur irgendwie plakativ ist, sondern wirklich lebendig. Wenn du da den Aufruf startest, wer möchte uns helfen, dass Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen, und du wirst Hände haben, die nach oben gehen, dann hast du automatisch auf einen Symbol oder einen Impuls gesetzt, dass das nicht etwas ist, das nur von oben kommt, sondern dass wir mitgestalten können. Ganz wichtig. So. Aber jetzt hast du einverstanden.
Folge vielleicht Schritt davor, das Thema, das Zielbild zu entwickeln. Es gibt ja auch unterschiedliche Ansätze. Ich habe mich mit den Autoren des Buches Open Strategy sehr, sehr viel ausgetauscht. Ja. Und da ging es darum, es gibt ja 2 Ansätze, Bottom-up oder Top-down. Und die meisten tendieren dazu, alles Top-down herbeizuführen. Das ist in deinem Buch, hat man eigentlich Fred kaum merken können, wenn man nur top-down alles entschieden hätte und so ein Zielbild entwickeln würde.
Die hätten ja gar nichts gemacht, genau, in der Geschichte. Die hätten gar nichts gemacht ohne Fred.
So ist das.
Fred hat alles gefunden. Du musst den Zugang zu den großen, sag ich mal, Lautsprechern finden. Wenn du nur da unten rum sagt, oh, der Eisberg schmilzt, dann das wird nichts. Du musst schon zu den großen Lautsprechern kommen. Die Alice hat quasi den Zugang geschaffen zum Rat der C. Davon haben nachher nicht alle mitgemacht und es war auch nicht alles einfach. Aber dein Punkt ist natürlich richtig. Aber wie du dich entsinnen kannst, sind unsere Guiding Coalition, die haben auch erst versucht, eine zielbildende Strategie zu finden, bis ihnen irgendjemand gesagt hat, geh doch mal und red mit den Leuten. Geh doch einfach mal rum und überleg, vielleicht kommt da was. Es waren jetzt nicht Ideen aus, aber der Prozess haben wir schon angedeutet insoweit. Weißt du, wenn je mehr Menschen, ich meine, das ist tricky. Aber was ich immer empfehle, ist ein ernsthafter Versuch und sichtbaren Versuch, Inputs aufzunehmen. Also eine Partizipation in der Entwicklung zu schaffen. Bei 10 Leuten, 20, 100, 1000, 10.000 wird es sehr schnell ein sehr anspruchsvoller Prozess, den man auch klug gestalten kann. Aber da gibt es verschiedene Methoden, wie wir zu einer Inklusion kommen, ohne dass wir 10.000 Leute plötzlich in Workshops schicken. Was völlig klar ist, ist, je mehr Menschen ich ernsthaft in die Entwicklung dieses Zielbildes und dieser Strategie einbinde, desto einfacher fällt der nächste Schritt für Einverständnis und Unterstützung zusammen. Umgekehrt gesprochen, kleines Team schließt sich 8 Wochen lang in einen Raum ein, kommt dann mit dem Eureka raus. Die haben es schwer, Menschen dafür zu gewinnen. Ganz einfach. Also partizipativ, soweit wie es eben ist das Effektivste, aber auch definitiv nicht das Effizienteste, aber du brauchst eine gute Kombination. Und das Schöne dran ist, nicht jeder Mensch hat überhaupt Interesse an sowas zu arbeiten. Das selektiert sich schon mal ganz viel raus. Okay.
Passt.
Guter Danke. Hinweis. So, nächstes. Handlungsfreiräume schaffen heißt auch erste Aktivitätsfelder zu benennen, wo wir sagen, dort beginnen wir. Beginnen wir in unserer Geschichte, ja, wir brauchen für diesen Umzug vom aktuellen zu einem anderen Eisberg, brauchen wir eine solide Planung, Logistik. Sonst wird es nichts. Also ein kleines Planerteam. Dann braucht man einen neuen Eisberg. Dann haben sie ein Kundschafterteam aufgesetzt, die gesagt haben, okay, wir gehen jetzt da mal in die Gegend und gucken mal, was es da sonst noch so gibt. Also Handlungsfelder benennen oder Aktionsfelder, wo wir sagen, hier beginnen wir. Und dafür jetzt auch Menschen zu gewinnen, es zu tun. Idealerweise auf dem Prinzip des Wollens einladen. Für manche Themen geht das nicht, weil ich ganz konkretes Fachwissen brauche, ganz konkretes Know-how, ganz konkrete Kapazitäten oder blablabla. Aber immer darauf achten, dass wir durchaus Fenster aufmachen für Menschen, die helfen wollen und nicht nur alles in PMO-Style abwickeln. Workstream, Project Team, da. Die den Change für die anderen alle machen. So, nächstes Thema. In diesen Handlungsfeldern sehr früh dafür sorgen, die richtige Frage zu stellen. Die richtige Frage ist, wie gelingt es uns, sehr früh eindeutige, sichtbare Erfolge in diesen Handlungsfeldern zu erzeugen? Das sind nicht die low-hanging fruits, weil die haben nicht die Wirkung dessen, worum ich jetzt gleich spreche. Ich brauche diese ersten sichtbaren Erfolge dafür, dass die Menschen, die zwar zustimmen, dass diese Veränderung nötig ist, die aber noch nicht dran glauben, dass sie möglich ist und deswegen noch nichts tun. Diese frühen Erfolge bringt Menschen ins Spiel, die erstmal abwarten, ist das überhaupt ernst? Geht da was vorwärts oder ist das nur wieder so ein bla bla bla? Und diese Gruppe ist wirklich groß und entscheidend für jeden Change-Prozess.
Und wo siehst du die Unterschiede zwischen Low-Hanging Fruits, weil das ist eigentlich das, was man zuerst anstrebt, um die Spirale...
Weil Low-Hanging Fruits nicht diese Wirkung haben im Sinne von, weißt du, Low-Hanging Fruits hat die Wirkung, naja, hätte ich auch pflücken können. Weißt du, das bringt vielleicht was für deine Ergebnisse, im Sinne von Projektergebnisse, finanziell, bla bla bla. Aber für die Emotionalität, dass uns gelingt, anspruchsvolle Dinge nach vorne zu bewegen, bringen sie dir gar nichts.
Okay. Spannende Perspektive. Das hatte ich aus der Sicht dann noch nie betrachtet. Es geht ja darum, nicht etwas schnell zu realisieren, sondern etwas schnell zu verändern, was einen nachhaltigen Effekt hat, was sichtbar wird und emotionalisiert. Das ist die
Bewertung. Etwas zu liefern, was dein Aktivitätsfeld, keine Ahnung, haben wir kein Beispiel, aber im Prinzip etwas zu liefern, das vermittelt, dass es uns gelingt, auch anspruchsvolle Aufgaben jetzt in diesem zu erledigen und dass das aber keine 9 Monate braucht, keine 6 Monate, sondern in 3 Monaten. Und viele Teams arbeiten sehr lange erstmal an diesem Workstream. Okay, 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate, über 20 Achsen. Da passiert von außen betrachtet erstmal die ersten 3 Monate überhaupt gar nichts. Und das ist ein Fehler.
Absolut.
Das ist ein Fehler, aus diesem Portfolio Dinge rauszusuchen, die wir sagen, die sind anspruchsvoll, ambiguous, diese frühen Erfolge zu planen, organisieren und liefern, ist der Fokus dieses Schrittes.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Holger, ich kann da aus unserer Erfahrung vielleicht ein bisschen was teilen. In unseren Transformationsprojekten haben wir jetzt philosophisch auf eine andere Art umgestellt, nämlich auf Sprintlogik. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben in 3 Monaten etwas Großes zu erreichen, aber wir möchten sichtbare Ergebnisse alle 2 Wochen haben. Weil die Menschen tendieren dazu, kurz vor der Deadline wirklich wirksam zu werden. Genau. Ja. Und wenn du 3 Monate als Deadline definierst, dann hast du quasi in ungefähr 88 Tagen Ruhe und dann beginnt emsiges Wirtschaften.
Ja, total. Also dann ist das im Prinzip, dann ist das heute vielleicht die Nomenklatur, aber die Logik ist die gleiche. Die Logik ist absolut die gleiche. In diesem Zeitfenster etwas zu produzieren, auch bababam, und Sprints sind natürlich tolle Sachen, viele Sachen, auch Design Thinking, Minimal Viable Product, genau das sind die Dinge, von denen ich hier auch spreche. Und gut, jetzt sind wir im Prinzip in einer Phase, in der wir, wenn wir jetzt mal diese Handlungsfelder durchschauen, dann haben wir einen Sinn für Dringlichkeit beantwortet. Wir haben ein Zielbild, wir haben ein Führungsteam, wir haben Menschen, die sich engagieren, wir haben Aktivitäten und wir haben frühe Erfolge. So. Das heißt, das Delta zwischen dem, was existiert und dem, was möglich war, ist etwas runter, ist kleiner geworden. Ja, bewegen sich etwas. So. Und eine der größten Versuchungen ist natürlich dann zu sagen, das wird schon nachlassen. Mit der Tagesgeschäft. Komm. Weil natürlich für diejenigen, die da dran gearbeitet haben, die sind natürlich auch in einer gewissen Weise in einer Schöpfung. Das heißt, die haben doppelt gearbeitet. Tagesarbeit plus das, plus, also da ist ja eine höhere Dichte gewesen. So. Aber die Gefahr nehme ich hier von, wie sagte John immer, Die Fortschritte feiern aber nicht den Sieg. Weil sonst zerrütte ich quasi diese Dringlichkeit. Ja. Deswegen der siebte Schritt ist eigentlich eine Wiederholung von 4 bis 6. Immer wieder 4 bis 6. Das heißt, der Einverständnis für den nächsten großen Schritt, Handlungsfelder definieren, Erfolge produzieren, bam, bam, bam. Das ist jetzt ein Loop, das muss laufen, das laufen, das läuft, indem ich zum Beispiel mir höhere Ziele setze, indem ich sage, gut, Minimal Viable Product, super, aber jetzt in 6 Monaten wollen wir im Markt sein. Let's go. Da hängt die Latte plötzlich höher als irgendwie so ein kleines Spielzeug. So, das meint er, das ist der siebte Schritt. Nicht nachlassen heißt immer wieder die Dringlichkeit befeuern, indem wir uns den nächsten anspruchsvollen Schritt setzen.
Holger, vielleicht
nur ein Punkt. Hier ist dann manchmal auch angesagt, strukturelle Veränderungen einzuführen, irgendwann. Weißt du, weil am Anfang ging vielleicht alles noch parallel so, aber irgendwann merkst du, okay, jetzt müssen wir tatsächlich alte Systeme abschalten. Wir brauchen neue Systeme, wir brauchen neue Prozesse, wir brauchen neue Strukturen. Alles, was bisher passiert ist, ist vielleicht trotzdem passiert, aber jetzt geht's drum, hierfür neue Systeme zu schaffen. Wir haben Sprint eingeführt für 1-2 Projekte, aber jetzt geht's darum, hey, that's the way we do things here, right? Das ist ein ganz anderes Spiel.
Was mich bewegt und was wir häufig erleben, dass die Leute, um diese Dringlichkeit zu schaffen, tatsächlich unglaublich viel Energie mobilisieren und in so einen Firefighting-Modus gehen. Ja, und bringen wirklich bemerkenswerte Dinge hervor. Das Problem, das ich sehe, dass man so einen Modus auch verlassen sollte, indem, wie du sagst, das irgendwann in die Strukturen überführt.
Ja.
Weil die Menschen dann werden einfach müde. Irgendwann. Ja. Und auch da gibt es Habituation, das stumpft sich ab ein bisschen und man gewöhnt sich an alles. Und dann ist diese Aufmerksamkeit, die davor extrem hoch war, irgendwann bricht wirklich ein und die Menschen können gar nicht diese extra Meile über 8-9 Monate gehen. Hast du da die Erfahrungswerte?
Ja, also jein. Das ist ja genau der Punkt. Wir müssen irgendwann mal aus diesem sehr energieintensiven Modus in einen Operating Modus gehen. Das ist ja letztendlich 7 und 8 Schritte, heißt in die Kultur überführen. Heißt, wir führen das jetzt in die Routine ein. Dann, das ist schon sehr wichtig. Der zweite Punkt, den du ansprichst, ist natürlich auch so weit wichtig, als dass wir, wenn wir jetzt in Projekten gearbeitet haben, durchaus dafür plädieren, dass wir zum Beispiel in der Guiding Coalition nach 12 Monaten ein Reset machen. Das heißt, neue Leute. Durchaus vielleicht mit einem oder zwei, die sagen, ey, ich kann ohne diesen Change nicht leben. Ich muss das halten. Also durchaus ein Element des Fortführens zu haben, aber im Kern durchaus sehr offen damit umgehen und sagen, das ist eine zeitbegrenzte Aufgabe. Das machen sehr viele nicht. Die warten, bis das Projekt quasi so ausläuft, so ausfuttelt. Und das ist aber sehr schade. Diese Idee, time-bound, ist sehr wichtig, weil sie A, den Leuten Energie gibt, zu sagen, oh, okay, das sind 12 Monate, kann ich überschauen, gehe ich rein, mache ich. Schafft in gewisser Weise auch diesen Deadline-Druck, zu sagen, okay, wenn ich da 12 Monate drin bin, dann will ich auch was bewegen. Aber es ist keine Lebensaufgabe. Nach 12 Monaten, wechseln. Ist, glaube ich, eine sehr interessante Idee und diese Erschöpfung, aber auch dieses Same-O rauszubekommen. Und neue Menschen schaffen wieder neue Unterstützer. Weil die Alten haben häufig auch so eine Closed Community Ding. Die sind so, aber da kommt von außen keiner mehr ein. Und das ist schlecht.
Klar, klar, ist ein, ist, glaub, ein tatsächlich ein sehr, sehr guter Weg, das frisch zu halten und auch die Erschöpfung und Habituation einfach zu minimieren.
Ja.
Vielleicht eine philosophische Perspektive auf den Change-Prozess. Es gibt ja zwei grundsätzliche Herangehensweisen, die wir zum Beispiel häufig erleben. Eine Möglichkeit ist zu versuchen, die Menschen zu verändern. Und die andere Möglichkeit ist der Versuch, die Strukturen und die Verhältnisse Kontext. Zu verändern, die das Verhalten der Menschen verändern. Ja. Wir sind ja eher systemische Anhänger.
Ja.
Also, ob wir nach Lumen handeln, immer weiß ich nicht, aber dass wir auf jeden Fall versuchen, strukturelle Rahmenbedingungen in den Vordergrund zu stellen und hoffen, dass das den Impact auf das Verhalten hat.
Ja. Ich würde einfach mal sagen, je größer die Gruppe, von der du sprichst, desto mehr musst du auf Kontext-Changes achten. Und individuelle Anpassungen natürlich unterstützen, ne? Aber Kontext ist extrem wichtig. Deswegen ist es halt auch so wichtig, ob du zum Beispiel ein klassisches PMO als Kontext hast, wo du sagst, okay, wir haben Projekte, wir haben das, das alles gesteuert, da. Und ehrlich gesagt, alle anderen, just do your job und wartet, bis ihr Bescheid kriegt, wenn ihr was zu ändern habt. Das ist Kontext, den wir damit schaffen. Oder schaffen wir den Kontext, dass wir bewusst Plattformen schaffen, wo Menschen einen Teil, ein Beitragsfenster haben, wo aber es kein Muss gibt, wo es einen Wollen gibt. Wer will, der kann. Und auch dieses Wollen muss natürlich nachher in gewisser Weise geleitet geführt werden, aber nicht gemanagt. Managen, Wollen reagiert extrem allergisch auf Management, also auf Managen Wollen. Ganz schnell weg. So, also da brauchen wir sehr viel Führungshandeln. Also, lange Antwort, Kontext massiv. Massiver Verhaltensänderer. Wissen wir ja auch aus der Psychologie, wenn Menschen Gewohnheiten ändern, wie ändere ich die? Ich verändere Reize. Ich mache es einfacher, ich mache es sichtbarer. Wenn ich was mehr machen möchte, mache ich es einfacher und mache es sichtbarer. Ich mache es irgendwie belohnender, attraktiver. Das ist alles Kontextveränderung. Der Rest findet da oben statt.
Sehr gut, sehr gut. Und du hast gerade eben auch den Punkt erwähnt, man kann das Wollen nicht richtig managen. Da bin ich jetzt bei Sprenger, der sagt,
ja,
die Aufgabe der Führung ist nicht zu motivieren, sondern nicht zu demotivieren.
Bin ich voll bei meinem guten Manuel Sprenger, also ja. Absolut voll dabei. Es ist manchmal... macht mich manchmal schon sehr traurig, wenn ich die Ideen, wie Menschen tatsächlich glauben, andere Menschen zu etwas zu bewegen, wo die herkommen, manchmal ist unglaublich. Also auch diese Idee, ja, da hängt plötzlich eine Banane da vorne oder ein Kabelchen da raus und dann kriege ich Motivation oder ich, ja. Wenn du Menschen in dem erwischt, wo sie etwas lieben zu tun, weißt du, es gibt ja die alte Corrie-Frage eben. By raise of the hand, raise your hand if you believe that the vast majority of your people have more talent, more drive, more energy, more ideas than their current job requires or even allows them to do. Da gehen bei, wenn du die Frage stellst, gehen immer 90% der Hände hoch. Das ist doch die Antwort zu der Frage. Das heißt, wenn du dir überlegst, wie engagiere ich Mitarbeiter, ist deine erste viel praktischere Frage. Was müssen wir wegmachen, damit wir dieses
Entfaltung,
Disengagement ausnehmen? Und da kommst du schnell auf eine Liste. Ja. Alles klar. Weiter.
Sehr gut.
Super.
Nee, sehr, sehr gut.
Ein ganz wichtiger Punkt.
Und ich glaube, da sind wir jetzt bei dem nächsten Punkt und auch bei dem zweiten Buch, dieses Spannungsfeld zwischen Management und Leadership. Ja. Und das ist ja sehr einfach dahergesagt. Aber ist das wirklich so unterschiedlich, Holger? Ist das wirklich, gibt's Management und gibt's Leadership? Und du sagst ja, es ist ja sehr selten, dass man beide Eigenschaften in eine Person vereinen kann.
Nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Ich sage nur, es kommt mir nicht so häufig vor, dass Menschen auf beiden Dimensionen auf sehr hohem Niveau spielen. Das heißt, situativ auf höchstem Niveau eine SAP-Implementierung durchplanen, strukturieren, messen, KPI, und gleichzeitig in der Mannschaft eine Energie dafür erzeugen können. Das Gefühl zu wecken, dass wir das gemeinsam schaffen, Menschen ermutigen, auch mutig sein, selber mutig sein, Wege auch mal zu verlassen, Neues auszuprobieren. Auf dem Champions-Level finde ich sehr, sehr wenige Menschen, die beides können. Und es hat natürlich was mit Wertepolarität zu tun. Und die sind nun mal ein Teil in der Person. Diese Polarität zwischen Führung und Management, also Führung und Managen, hat was damit zu tun. Das heißt, du hast Polarität zum Beispiel zwischen Kontrolle und Vertrauen, zwischen Regeln und der Einschätzung, etwas einzuschätzen. Und dass Menschen die richtige Einschätzung treffen. Zwischen Plan und Vision. Zwischen Prozedur, Prozess und Experimente. Die spiegelt sich teilweise in diesem Management und Führung zusammen. Was aber viel mehr prägt, ist die Angst vor dem Schatten dieser Einzelnen. Also zum Beispiel, hat jemand mehr Angst vor Chaos? Oder vor Misstrauen? Hast du mehr Angst vor Überforderung, Verwirrung als vor Bürokratie? Also du nimmst Regeln raus, Prozesse raus, plötzlich entsteht ja auch die Angst, dass da Menschen überfordert werden. Vor was hast du mehr Angst? Und ich glaube schon, da gibt sich ein Bild. Also, aber der Schlüssel ist ja, die Lösung ist ja, das auch bekannt, diese Komplementarität zwischen zwei Personen und mehreren Personen, die halt insgesamt das System auf diese hohen Management-Kapazitäten, Wohlfühlskapazität erhöhen können. Die wenn sie sich gegenseitig wertschätzen.
Klar,
in ihrem Beitrag.
Ich glaube, die Herausforderung ist fast immer, diese Neurosignaturen oder die Profile der Menschen zusammenzustellen, weil es gibt ja eine eindeutige Tendenz zu extrovertierten Führungskräften, weil sie genau diese Aktivierungspotenziale besser entfalten können, weil die einfach, das glaube ich, Energie aus der physischen und kommunikative Interaktion schöpfen. Bei introvertierten Menschen, die auch extrem wertvoll sind, die allerdings weniger in Erscheinung treten. Und das ist, wie findet man die, oder wie stellt man das richtige Team zusammen, Holger? Hast du da ein paar Rezepte oder Erfolgsfaktoren?
Jetzt für so eine Veränderung, also wenn du jetzt was groß hast, Das Erste ist, der geteilte Sinn für die Dringlichkeit. Der ist erstmal das Wichtigste. Das Zweite, sich tatsächlich klar zu werden, dass wir eben diese Unterschiedlichkeit brauchen, das heißt durchaus jemand. Also ich glaube schon, es gibt alle möglichen Persönlichkeitsmodelle, DISC, DIMAS, BRICS und so weiter, die die Fokussierung auf diese vier Elemente hat mir sehr geholfen in der Praxis. Management, das heißt Dinge im Griff zu haben, planerische Kapazität, die Lage, etwas Komplexes in Teile zu schneiden, die dann Sinn machen. Der Drive, nicht nur irgendwie was zu initiieren, sondern auch zu fragen, wie können wir messen, dass wir Fortschritte machen. Ist es auch noch zu tun? Und Management, Führung, Menschen zusammenzubringen, zu ermutigen, zu bewegen, den Mut auch mal Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Auch gerne viel mit Menschen darüber reden wollen und bereit sein und das als wichtig Teil seiner Aufgabe zu sehen oder ihrer Aufgabe. Führung. Und ich glaube schon, dieses Fachwissen ist ein wichtiger Teil, muss in dieser Guiding Coalition drin sein. Und letztendlich dieser Vertrauensanker. Bin ich völlig überzeugt, dass diese Rolle, also Menschen, die wirklich in der Organisation geschätzt werden für ihre Standhaftigkeit, für ihre Unterstützung für andere, von denen wir wissen, in deren Kopf ist unser Wohlergehen auch ein Faktor dieses Veränderung. Das sind schon die magischen vier aus meiner Sicht.
Wenn du jetzt eine Führungskraft eine Empfehlung geben würdest, wie er mit seinem Alltag umgehen sollte in Bezug auf Management und Leadership-Ansätze, gibt es da Routinen, die hilfreich sind? Das einfach seine Qualitäten und Wirksamkeit zu steigern?
Ja, das eine ist ja der ehrliche Blick. Ich glaube schon, also die Wahrheit dieser Balance ist ja in deinem Kalender. Jetzt unabhängig von deiner natürlichen Tendenz, das eine oder andere zu tun. Der beschränkende Faktor ist meistens nicht die Qualität deiner Führung, sondern die Quantität. Das heißt, indem du Führungshandeln in deinem Kalender zeigst. Da lohnt sich der ehrliche Blick zu sagen, in meinem Kalender, wie viel Zeit verbringe ich damit, für Sorge zu tragen, dass die Menschen, die hier an dieser Veränderung mitarbeiten, dass die Richtung, der Sinn, das Zusammenhalt, also wie viel Zeit. Und wenn du diese Zeit nimmst, dann hast du einen Faktor. So, kannst du das und dann es gibt keine einfachen Lösungen, glaube ich, hier. Aber allein das Bewusstsein zu sagen, okay, die Gravitation des Unternehmens ist meistens Richtung Management, ehrlich. Ist einfach da. Das heißt, wie schaffe ich es in meinem Kalender ebenfalls diese Balance, die ich für die Organisation brauche, nämlich Balance Tagesarbeit, Zukunftsarbeit, wie kriege ich auch die in meinem Kalender? Und ich sagte, ich arbeite mit so viel Führungsteams, die eigentlich die Veränderungen relativ schnell delegieren, damit sie weiter mit ihrem Tagesarbeiten.
Wie viel Prozent?
Das ist so eine natürliche.
Wie viel Prozent sind sinnvoll, wo man sich mit der Zukunft beschäftigt und nicht mit dem Management von Gegenwart?
Nicht mit der Zukunft, mit der Zukunftsarbeit. Also Arbeit findet jetzt statt.
Ja, genau,
also,
das meinte ich jetzt. Aber ich meine, bezogen auf also die Zukunft, nicht auf Gegenwart, sagen wir so.
Ja, ja, genau. Die Balance, wenn du was Großes, wirklich, wenn sich etwas Größeres, wir reden jetzt nicht über so ein kleines Ding da, weißt du, so eine kleine Veränderung, sondern wirklich was Transformatives, würde ich sagen, dann musst du schon für gerade am Anfang irgendwo schon, wahrscheinlich wird es irgendwo heute bei 80-20 sein, 80 Tage, da 20 Jahre führen. Dann musst du schon 70-30 um, also 30-70, 40-60, 50-50 ist auch noch. Aber der Begrenzen, ich denke schon, dass ein massiver Schnitt auch für deine eigenen Agenda als Führungskraft da drin ist.
Nein.
Du hast sehr häufig unterschätzt wird.
Du hast die Qualität der Fragen betont und ich glaube auch, hier gibt es eine sehr, sehr gute Heuristik bei der Klassifizierung meiner Zeiteinsätze. Da kann man immer fragen, arbeite ich jetzt im Unternehmen mit dieser Aufgabe oder arbeite ich am Unternehmen? Und da merkt
man,
dass viele Unternehmer zu viel im Unternehmen sind und zu wenig am Unternehmen sind.
Ja, perfekt, Georg. Also das ist, wie gesagt, das ist die Logik.
Exzellent.
Und im Tagesgeschäft oder am Zukunftsschaffen. Also wenn du da eine neue, aber im und am ist immer gut.
Holger, wenn du jetzt die letzten 10 Jahre, 15 Jahre deines Schaffens betrachtest, gab es Überraschungen, die du so nicht erwartet hast, dass das jetzt tatsächlich etwas Neues für dich entstanden ist, auch an Erkenntnissen im Change Management, wo du sagst, hättest nie gedacht, dass das so wichtig sein wird oder dass das ein Mythos war.
Wow. Also dieses Thema mit Freiwilligkeit zu arbeiten ist ja nicht, war ja nicht am Anfang drin. Ja, also das kam ja eigentlich erst über diese Arbeit auch mit John an diesem dualen Betriebssystem, wo es darum geht, dieses zweite Handlungssystem in einer Organisation wirklich zu etablieren. Da war ich zwar philosophisch Menschenoptimist, aber dass das so viel Energie auslöst bei Menschen, und zwar mal aus Plätzen, wo du es vielleicht gar nicht so erwartet hättest. Das war eine der wesentlichen, positivsten Erkenntnisse aus der Arbeit in diesen Veränderungsprozessen. Wie wichtig dieses, wie viel man eigentlich wirklich mit diesem nur wollen
erreichen kann.
Ja,
weil in dem Kontext kannst du ja auch sagen, dass wenn jemand will, kannst du auch vertrauen, dass er selbst läuft. Und wir wissen, dass Vertrauen die Komplexität massiv reduziert. Auch die Komplexität der Steuerung und des Managements, was nicht wertschöpfend ist in dem Kontext.
Absolut. Genau. Du sagst das in deinen Worten, aber das Gleiche. Das heißt, das hätte ich so nicht erwartet aus meiner Corporate-Erfahrung. Und das war die größte positive.
Sehr, sehr schön. Und Holger, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir immer drei Fragen. Die würde ich auch gerne stellen, die sind spontan zu beantworten. Gibt es ein Buch, muss kein Fachbuch sein, das dich in deinem Leben stark beeinflusst oder sogar geprägt hat?
Klar, Leading Change als Nummer 1.
Doch, okay.
Hat mein Leben total verändert. Kein Leading Change, kein John Cotter, keine Pinguine, keine Erdmenschen. Also 100%.
Alles klar. Die zweite Frage, mit all deiner Erfahrung von heute, was würdest du dem 20-jährigen Holger empfehlen? Ein Ratschlag.
Beruflich? Ein Ratschlag. Finde, was du liebst und tu es so viel, wie du es kannst.
Okay. Das ist häufig ein sehr umstrittener Ratschlag, weil wenn du etwas liebst, vermeiden viele dann das Leiden. Um richtig erfolgreich zu sein, musst du auch durch die Leidensphase gehen. Und
gebe ich dir recht. Nur auf Dauer leiden ist auch.
Auf Dauer leiden ist es, sagen wir, masochistisch. Ja? Dann ist es vielleicht sinnvoll, aber ansonsten ungünstig. Nee, verstehe ich.
Und Liebe ist nicht leicht, dass es dir leicht fällt. Ist ein ganz großer Unterschied, aber das wolltest du mir jetzt diskutieren. Wenn ich etwas gut kann, fällt es mir leicht. Wenn ich etwas liebe zu tun, brenne ich dafür, heißt aber nicht zwingend, dass es mir leicht fällt. Dieses Leicht, dass es mir leicht fällt, ist Arbeit. Aber gut,
next time. Und dann die dritte Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Was ist der Sinn des Lebens für dich, Holger?
Der Sinn des Lebens, einen Beitrag leisten, eine Familie zu haben und lieben, zu leben.
Sehr schön. Sehr schön. Kann ich gut fühlen. Ich danke dir, Holger. Ich danke dir herzlichst für ein tolles Gespräch. Es war sehr inspirierend.
Ich danke dir.
Und ich hoffe, dass wir damit auch animieren, viele junge Menschen, sich mit Dion Kotter zu beschäftigen und Leading Change und vielleicht auch die Fabeln zu lesen. Bin ich mir sicher, die werden sehr viel daraus schöpfen. Ich danke dir herzlichst.
Das wäre schön. Ich danke dir, Georgi. Vielen Dank für deine Zeit und deine sehr, sehr angenehme und intelligente Moderation.
Danke dir. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.